Herzlich willkommen bei Der Feinschmecker, dem Podcast von Deutschlands bestem Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen und Produzenten, mit Trendsettern und Persönlichkeiten aus der Foodszene, mit innovativen Hoteliers, mit Winzern und mit Top-Barkeepern. Ich bin Kersten Wetenkamp und bevor ich heute meinen Gast vorstelle, freue ich mich ganz besonders, dass jetzt die Jeune Restaurateurs unseren Podcast unterstützen. Das ist die führende deutsche Vereinigung von Spitzenköchen und die setzt sich nämlich genauso wie wir beim Feinschmecker für die Nachwuchsförderung in der Gastronomie ein. Deshalb hat sie vor 3 Jahren zusammen mit der DEHOGA eine eigene Genussakademie in Bad Überkingen bei Stuttgart gegründet. Das Jeune Restaurateur-Mitglied Michael Oettinger vom Hotel Hirsch in Fellbach-Schmieden hat das Ausbildungskonzept als Patron federführend mitentwickelt und der erste Jahrgang hat jetzt gerade seinen Abschluss gemacht. Dort qualifizieren sich die talentiertesten Nachwuchsköche der Jeune Restaurateurs für die Spitzengastronomie. In 60 zusätzlichen Unterrichtseinheiten werden sie zum Beispiel in der Kommunikation mit Gästen und in der Teammoderation geschult. Sie bekommen ein Kniggetraining und lernen Spezialwissen zu vegetarischer und veganer Küche oder auch zu Kitchen Meets Bar. Das passt ganz gut zu meinem Gast Jörg Meyer heute. Er ist einer der besten und bekanntesten Barkeeper in Deutschland und Erfinder eines berühmten Gin-Drinks. Wir sind beim Feinschmecker-Podcast. Heute geht es um Barkultur, feine Drinks und feine Barkeeper. Bei uns ist Jörg Meyer, ein legendärer Barkeeper. Ich muss ihn euch ein bisschen beschreiben. Er ist ein kräftiger junger Mann mit zurückgekämmten Haaren. Er war immer äußerst adrett gekleidet. Heute trägt er Krawatte und Tweedanzug. Jörg, das ist bei dir Stil.
Das stimmt. Ich trage das gerne. Vielleicht auch, man könnte auch behaupten, das ist eine Art Uniform, aber ich trage das auch privat. Das stimmt.
Ich freue mich sehr. Super, sollte ein Barkeeper sich immer schick anziehen? Krawatte, ist das Pflicht?
Nein, ist nicht Pflicht. Ich glaube, das ist man muss sich persönlich wohlfinden in dem, was man macht. Deswegen sollte man sich vielleicht die Bar suchen, die das auch so ausdrücken kann und darf, wie man sich fühlt. Also ich glaube, es ist heutzutage auch völlig okay, im T-Shirt und ich weiß nicht, wie hinter der Bar zu stehen. Ich bevorzuge allerdings, wenn man etwas trägt.
Okay, dazu.
Aber es gibt auch Konzepte, wo das nicht notwendig ist.
Okay, aber dazu würde ich gerne später nochmal kommen, nämlich wie man als Gast sich eigentlich kleiden soll bei euch.
Ah ja, verstehe.
Nur ein bisschen zu deiner Person. Wir müssen Jörg Meyer ein bisschen erklären, wer ist eigentlich Jörg Meyer? Du bist Barchef, einer der bekanntesten in Deutschland, der bekannteste definitiv in Hamburg, der beste, sagt man auch. Du leitest die Bar Le Lion. Wenige Schritte vom Rathausmarkt.
Ja.
Das ist ja so ein Speakeasy. Das muss man vielleicht auch erklären.
Also widerspreche ich.
Ach so. Aber man kann nicht einfach bei euch reingehen. Da steht zwar Le Lion drüber, aber man muss immer klingeln an der Tür.
Das stimmt. Das hat aber, also Speakeasy würde ja bedeuten, also deswegen, das war mit dem Widersprechen nicht ganz ernst gemeint. Ich weiß natürlich, wie du es meinst, dass es so ein bisschen versteckt ist. Und Speakeasys haben ja die Eigenschaft, versteckt zu sein. Aber technische sind ja Speakeasys eher aus der Prohibition Flüsterkneipen und illegal und man hat sie wirklich versteckt. Aber bei uns steht ja draußen dran, was es ist.
Ach so, ja.
Deswegen stimmt. Ist nicht geheim. Also man
nicht
kann
ganz
das erkennen.
Prohibition.
Man muss ein bisschen gucken, aber man kann es erkennen.
Du hast das Le Lion zur berühmtesten Bar Hamburgs gemacht. Wann hast du geöffnet?
Das Jahr, wann wir aufgemacht haben? 2007, am Ende 2007. Also wir sind jetzt bald 11.
Und du hast den Boilerman in Eimsbüttel am Eppendorfer Weg.
Den haben wir auch, das stimmt. Den haben wir vor gut 6 Jahren auch gemacht.
Die Bars in den 25-Hours-Hotel?
Genau, es gibt mittlerweile 6 Hotelbars, die wir zusammen mit 25-Hours betreiben. Da haben wir eine Kooperation, also Inhaber ist 25-Hours, aber wir haben so eine Art Managementvertrag und kümmern uns um das Wohlergehen der Barkeeper, der Gäste, der Getränke, des Eises.
Okay. Du kokettierst ja immer ganz gerne mit deiner Herkunft aus der Lüneburger Heide irgendwie und ganz.
Nee, das stimmt. Sag ja nicht Lüneburger Heide, wenn die Heimat das hier hört.
Du bist in der Heide aufgewachsen. Ich würde dich einfach fragen, wieso bist du Barkeeper geworden?
Also tatsächlich, ich glaube, Lüneburger Heide, ich glaube, ist ein bisschen weiter südlich. Das ist der Landkreis Vechta, das ist in Niedersachsen.
Ach so.
Beides Niedersachsen, da hast du recht. Du hast also,
ich dachte mal, das wäre so richtig Lüneburger Heide, wo die Schafe sind.
Nee, bei uns sind, früher hat man es den Schweinegürtel genannt. Das ist leider Massentierhaltung ein großes Problem. Aber da tut sich auch viel. Aber ich komme gebürtig aus Dinklage und bin aufgewachsen im Landgasthof Meier in Bünne. Bünne ist ein kleiner Ort mit 400 Einwohnern.
Und den gibt es auch noch,
den Landgasthof. Den gibt es immer noch, den betreibt meine Mutter. Deutlich besser als ich. Ich habe das mal versucht, das waren nicht so die glorreichen Jahre.
Und hast du als Kind schon Bier ausgetragen, Schnaps abgefüllt?
Genau, also das, wir haben sozusagen über der Gaststätte gewohnt, das ist eine Gaststätte mit Saal und wie das so auf dem Land ist und ich habe da gewohnt, also da war immer 24 Hours, 25 würde ich heute sagen, 24 war es früher, immer Alarm.
Und du wolltest dann Barkeeper werden einfach, hast keinen Bruch gemacht in der Biografie?
Nee, das stimmt nicht so ganz. Also erst hatte ich mir überlegt, ich habe Abitur gemacht in Niedersachsen und so mit 19 dachte ich erst, ach, machst mal was anderes. Gastronomie kennst du ja und ich habe das nie als unangenehm empfunden, aber auch dachte, es gibt ja so viel, wenn man jung ist. Zu meiner Zeit gab es noch den Zivildienst und den Bundeswehrdienst und zur Bundeswehr wollte ich nicht und da gab es irgendwie Komplikationen. Ich musste warten und zwischendurch hatte ich dann als Landschaftsgärtner in Berlin gearbeitet. Direkt nach dem Abitur habe ich so ein, ich glaube, ist meiner Steuerakte nicht angegeben, bitte verzeihen Sie mir das. Wie man das früher in Berlin gemacht hat, wäre so ein Garten angelegt und für einen Landschaftsgärtner und hab dann mehrere Wochen lang, bin mit dem Plan angetreten, Geld zu verdienen, bin aber aus Berlin wiedergekommen, war total pleite, obwohl ich da sehr viel Geld bekommen habe, weil wir einfach alles ausgegeben haben, nachts.
Für gute Getränke.
Ja, das war eine coole Zeit in Berlin und dann war ich angefixt und dachte mir, egal was ist, ich würde jetzt gerne, ich habe bis zu dem Zeitpunkt extrem gerne in so einer kleinen Region gewohnt und dachte dann, jetzt würde ich gerne mal weg. Und dann dachte ich, was ist der schnellste Weg, um hier rauszukommen und Geld zu verdienen? Und dachte ich, gut, das kannst du. Dann habe ich mich in allen großen Grand Hotels in Deutschland beworben, sehr kurzfristig. Und das Elysee in Hamburg hat gesagt, ganz kurzfristig, hier ist einer abgesprungen, hier können Sie anfangen.
Da habe ich das gemacht. Das heißt, man lernt dann Barkeeper? Oder
nee, da wusste ich noch, nee, da bin ich Kellner geworden. Oder Restaurantfachmann heißt das heute. Ich habe eine Ausbildung zum Kellner gemacht und habe dann eigentlich die Bar an der Spülmaschine kennengelernt, weil ich habe größtenteils der Zeit der Ausbildung habe ich in meinem italienischen Restaurant verbracht, die Piazza Romana im Elysee. Und die teilt sich hinten das Office mit der Bar und da habe ich die Barkeeper kennengelernt und das Interessante fand ich dann, die Bar war interessant und dann wollte ich an die Bar.
Jetzt bist du ja berühmt geworden, vor allen Dingen durch deinen Gin Basil Smash. Kannst du uns nochmal erzählen, wie der zusammengebaut wird?
Zusammengebaut. Wir haben ein Geheimrezept. Das Rezept heißt bei uns mal 5 cl Gin ist zu wenig, 6 ist das Rezept, 7 ist Liebe. Technisch gesehen, wie gesagt, wenn man ganz freundliche Gäste hat und ganz charmant, dann nimmt man 7 cl Gin, sonst nehmen wir 6 und dann würde man eine große Handvoll Basilikum nehmen. Der Fehler, den ich oft sehe, viele nehmen nur Blätter, ist ein Fehler. Also man muss das man muss richtig rupfen, alles nehmen. Natürlich vorher säubern und dann, weil in den Stielen ist ein ganz interessanter Geschmack und auch Farbe. Und man gibt also so eine wirkliche Handvoll für 1-2 Drinks in den Shaker. Ja. Und dann muss man das erstmal mit einem Muddler oder mit was man hat, sozusagen zerdrücken im Shaker, damit es noch ein bisschen mehr Aromen und Farbe abgibt. Dann gibt man hinzu 6 cl Gin, wir nehmen 3 cl frischen Zitronensaft, 2 cl, wir nennen das immer flüssigen Rohrzucker, also das kann man entweder selber machen oder kaufen, weil flüssig kann man es besser messen. Oder so ein Teelöffel ist immer ungenau, deswegen nehmen wir 2 cl flüssigen Rohrzucker und das Ganze wird dann kräftig geschüttelt.
Kein Tonic dabei?
Nein, da kommt kein Tonic bei. Und dann, also mit Eis natürlich, schüttelt man das kräftig kalt und was dann wichtig wäre, wäre, dass man ein Teesieb benutzt, also ein feines Sieb, weil sonst hat die Dame oder der Herr, der einen dann anlächelt mit dem Drink, immer die kleinen grünen Punkte auf den Zähnen.
Achso, und das möchte man vermeiden. So sexy.
Nein, das möchte man nicht, das möchte man nicht.
Jetzt klingt es schon ein bisschen an, dass man den Gin Basil Smash, den du erfunden hast, fast überall bekommt. Also jedenfalls deutschlandweit steht er auf den Barkarten. Hast du es auch schon im Ausland gesehen, in Amerika?
Sehr viel. Ich hatte vorgestern lustigerweise einen jungen Gast zu uns in der Bar, der war Schauspieler bei Dogs of Berlin. Und der kommt irgendwie aus London und der sagt dann hat seine Freundin immer gesagt, hier, der Gin Basil Smash, der ist hier erfunden worden, von ihm. Und dann hat er mich so gesagt, kommen Sie mal her, also es kann ja nicht sein, Sie haben den bestimmt hier, also ist okay, Sie haben den irgendwo anders geklaut, aber ich kenne den schon aus London seit 8 Jahren. Meine Eltern haben da eine Bar, habe ich gesagt, ja gut, den gibt es ja schon seit 10 oder 11
Jahren. Donnerschlag. Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du darauf gekommen bist, den Basil Smash zu mixen?
Ja, also wir haben das Ende 2007 haben wir das Le Lion eröffnet und Anfang 2008, also wenn man eine Bar eröffnet, eine Bar ist ja auch immer so ein bisschen gesellschaftlicher Treffpunkt in einer Stadt und es geht ja auch viel um Sehen und Gesehen werden und eine neue Bar heißt immer erstmal voll, das heißt sie war natürlich voll, November, Dezember, Januar und dann kam so langsam der Februar, März und dann hat es plötzlich keinen mehr interessiert. Dann war der erste Sommer, ist ja auch eine Bar ohne Fenster früher. Und
der erste halb vorbei.
Genau, der erste halb vorbei, keiner interessiert sich mehr. Da haben also Mario Kappes und ich und wer noch, Marcel Baumer war noch da, so die erste Garde, ganz wichtig, Gonzalo, unser Barchef, wir haben uns gelangweilt. Der hat früher uns die Bar gemacht und dann habe ich angefangen und gesagt, Jungs, wir müssen eine neue Sommerkarte machen. Wir müssen mal irgendwas machen, damit wir wieder so ein bisschen von uns erzählen können. Und habe ich angefangen, Drinks zu probieren. Es waren, wie gesagt, langweilige Stunden. Da waren dann oft bis 8, 9 Uhr so ab April kam dann fast keiner mehr. Und dann hatte man also 2-3 Stunden vorab, wo man probieren konnte. Dann bin ich immer ins Café Paris gegangen und habe deren Kühlschrank heimlich leer geräumt. Also ich kannte die Köche ganz gut natürlich und hat dann gefragt, gesagt, wir müssen ein bisschen ausprobieren, können wir ein bisschen was klauen, wenn ich mal alles bestellen, da lese wenig Geld. Und dann kam das zusammen, dass ich den Winter vorher eine Woche in New York war und sehr beeinflusst war von einem Drink, den ich nach wie vor sehr liebe und den ich gerade im Sommer sehr liebe, das ist der Whisky Smash. Der hatte so eine Renaissance in New York erfahren. Der wurde so ein bisschen neu interpretiert und ganz frisch gemacht. Und dann nimmt man Bourbon, Minze, Zitrone und Zucker. Und das ist mir in Erinnerung geblieben, wie erfrischend das war. Und dann habe ich das erst mit Gin probiert, also Minze, Gin schmeckt auch. Das ist dann sozusagen ein Gin Smash. Und dann, wie auch immer, durch meine Einkaufstouren im Frühjahr 2008 durch die Café Paris Küche habe ich Basilikum gesagt, ist ja auch grün, probieren wir das mal. Und das hat mir sehr gut gefallen. Tatsächlich hat er am Anfang bei uns in der Bar anders gehießen. Der hieß Gin Pesto. Ich habe immer gesagt, das ist, also weil ich das so lustig fand, das schmeckt auch so stark. Na, das schmeckt, ja, eigentlich musste man nur noch Tomate, Mozzarella und fertig war's. Und ich habe das immer Gin Pesto genannt und habe den Leuten erklärt, das ist wie ein Gin Basil Smash. Also weil Smash ist so eine typische alte Kategorie und dann neu interpretiert. Aber das ist nicht hängen geblieben. Und dann habe ich tatsächlich darüber einen Artikel geschrieben, später mal in meinem Blog, im Bitters Blog, am 10. Juli. Und seitdem ist das unser Feiertag. Also das gilt für mich, als weil darüber haben wir dann geschrieben und dann haben das ganz viele, das war so gerade die Zeit, wo alle anfingen, in der Bar zu sagen, was können wir machen, irgendwas Frisches aus der Küche. Und plötzlich wurde der bekannt und dieser Artikel am 10. Juli, das ist immer unser Geburtstag.
Da feiern wir groß. Ah, okay. Aber der Basil Smash wird das ganze Jahr bestellt wahrscheinlich. Ist jetzt
wird das ganze Jahr bestellt. Kleiner Profitrip, wir rennen ja auf den Sommer zu, hier in großen Schritten. Man kann roten Basilikum bestellen, das ist lustig. Schmeckt eigentlich genauso, man kann das von der Farbe nur nicht zuordnen. Da kann man seine Gäste mit verwirren.
Das ist, ist das bei euch in Le Lion der Bestseller, der Basil Smash?
Ja, bei weitem. Also wir machen so grob 25% nur mit einem Drink.
Lass uns mal über den Gin sprechen. Eigentlich macht mich Gin immer fertig, weil als Redakteur bekomme ich jetzt ungefähr jede Woche 2 Gins zugeschickt und ich sage immer, ich will keinen Gin, bitte schenkt mir keinen.
Ich habe einen mitgebracht.
Ja, du hast einen mitgebracht, okay, das ist stark. Ich habe hier einen Tonic mitgebracht. Also alle Leute, alle Welt trinkt Gin Tonic. Es scheint nichts anderes zu geben, was ich immer schade finde, weil es gibt ja tolle Rums, tolle Rum-Cocktails, Cuba Libre, es gibt Whisky Sour, es gibt tolle Whiskys, aber Gin Tonic ist so der absolute, ist das der Drink des Jahrhunderts, des Jahrzehnts. Was kann man dagegen tun?
Also ich muss einmal vorab sagen, ich weiß nicht, ob dann vielleicht eher du und ich das Problem sind. Unser Bezugssystem. Bei mir geht das ja genauso. Ich kriege jeden Tag sowas zugeschickt, probieren Sie mal, wollen Sie nicht verkaufen in der Bar. Und es gibt natürlich ganz, ganz viel Gin. Aber wenn man sich dann mal ein bisschen zurücknimmt, dann kann man ja sagen, okay, es gibt ja auch 4000 Mordwhiskys oder 5 oder wenn wir jetzt aller Farbe, ich habe das nicht gezählt, aber wo man sagt, da sind wir ja noch lange gar nicht mit Gin. Also klar, das stimmt, Gin ist ganz viel geworden, ganz stark. Ich glaube, was überrascht ist halt dieser Express, der, das gab es noch bei keiner Spirito, dass das so schnell, so stark sich verändert. Ich glaube, du, wie lange bist du im
Food-Business? Seit 2000.
Okay. Gab es das schon mal? Nee, ne?
Nee.
Das hat, ich glaube, das ist so, wer sich damit befasst, der sieht das noch ein bisschen extremer. Und ich finde, ist eigentlich natürlich, so wie du, manchmal anstrengend. Aber eigentlich begrüße ich das sehr, weil es hat sehr viel verändert. Man merkt einfach, dass, ich glaube, da sind andere Mechanismen, dass Leute einfach genussbereiter sind. Und was ich ganz toll finde, ist, dass so für ganz viele Leute über dieses Anfangsthema Gin, wo sie jetzt plötzlich sich anfangen, was ist das? Aha, es geht um Botanicals, was bedeutet das? Dann fangen sie an, sich so reinzuarbeiten. Und dann verstehen sie plötzlich manchmal, was Qualität ist und was nicht, was Nepp ist und was nicht, weil die sind ja alle sehr hochpreisig. Dann wird natürlich irgendwann auch mal hinterfragt, ob das alles Sinn macht, oft ja auch nicht. Und dann, finde ich, geht so eine Tür auf, wo plötzlich auch Rum und Whisky getrunken wird.
Ja.
Also ich glaube es einfach, ne, wenn du in den Supermarkt gehst, es gibt ja nicht nur jetzt bei Edeka oder bei Rewe 100 Gin-Sorten, sondern es gibt ja auch plötzlich, weiß ich nicht, eine riesen Obst und, also es wird ja alles, es gibt ja einfach so eine Bewegung zu großer Auswahl. Ist das grundsätzlich schlecht? Nee. Ist es anstrengend? Ja, Ist es für uns anstrengend? Glaube ich schon. Aber ja.
Siehst du neue Drinks am Horizont auftauchen? Bei den Konsumenten Rum oder Brandy oder
Nee, ich glaube, das Wermut. Ist, also ich kann die Frage auch tatsächlich, also es gibt ganz oft, dass wir jetzt gefragt werden, was ist der nächste Gin? Wo ich, glaube ich, wenig immer sage, gibt es nicht mehr. Also ich glaube, in dieser Größe wird das, da kamen viele Faktoren zusammen, warum es, glaube ich, bei Gin so, also glaube ich, plötzlich so funktionierte. Ich glaube, es hat viel mit dieser Einfachheit von Gin Tonic zu tun und diesem Baukastensystem und diesem Spaß, den man zu Hause haben kann.
Das ist irgendwie everybody's darling. Also Gin Tonic mag irgendwie jeder. Ne?
Genau. Was interessant ist, ist eher für mich aus der wirtschaftlichen Sicht einer Bar, ist halt zu sagen, macht es Sinn, zum Beispiel eine Gin Tonic Bar zu sein? Das kann ja jeder zu Hause machen. Also wo ist der, also genau. Da muss man vielleicht eher aufpassen, dass man sagt, was ist vielleicht eher sinnvoll für eine Bar?
Was würdest du denn sagen, woran erkennt man einen guten Gin?
Woran erkennt man einen guten Gin? Das ist ja auch eine sehr schwere Frage. Also,
Oder ist das Geschmackssache?
Ja, natürlich, das ist immer gedacht, man kann doch über Genuss nicht reden, man kann es auch nicht definieren, aber für mich gibt es ja verschiedene Aspekte. Es gibt ja tatsächlich so, für mich gibt es ja, es gibt ja den privaten Jörg, so, der irgendwie einfach trinken ist, aber ganz schwierig, weil es mein Beruf ist. Eigentlich gibt es keinen privaten Jörg, wenn es um Alkohol geht. Das ist ganz selten, glaube ich, dass es einen privaten Jörg gibt. Und für mich ist auch mal die Frage, ist das in einer Bar sinnvoll? Kann ich das verkaufen? Ich glaube, es gibt ganz tolle Gin-Sorten, die zum Beispiel sehr, sehr erfolgreich sind, aber zum Beispiel in einer Bar gar nicht groß stattfinden. Deswegen habe ich die gar nicht auf dem Schirm. Also ich würde tatsächlich, was ich merke, wir haben auch bei uns natürlich gesagt, lass uns mal langsam weniger Gin in der Bar haben, weil wir einfach sagen, ach, ist jetzt auch so ein bisschen durch. Und deswegen, es soll immer Gin geben. Ich finde Gin eine ganz tolle Spirituose, ich finde ganz tolle Geschichten, aber ich glaube, man muss ja auch kuratieren als Bar und deswegen muss man, glaube ich, mal so ein bisschen aussortieren und sich überlegen. Und mir geht es tatsächlich immer schon, wenn ich Alkohol verkaufe, viel um die Leute dahinter. Mir geht es einfach ganz oft, also ich habe Produkte, die ich kaufe, weil ich weiß, der Gast möchte sie haben. Dann geht es mir in erster primär um den Kunden direkt vor mir, ist ja mein Gast. Aber ich mag einfach gern zu wissen, wer macht das, wer steckt, wem gebe ich mein Geld? Als Bar. Wenn wir einen erfolgreichen Gin haben, kaufen wir für 30, 40, 50, 70.000 Euro oder bei einem noch mehr im Jahr. Dieses Geld geben wir aus in einen Gin. Und dann möchte ich gerne wissen, wer kriegt das? Mag ich den? Sind die gut?
Also das ist
meine persönliche Ignoranz, die ich da so walten lasse.
Eine schöne Sache bei dir in der Bar ist ja auf jeden Fall, dass man da klein, also Spirituosen bekommt, Brands von kleinen Erzeugern, Manufakturen.
Genau. Ich finde, das ist so unser Auftrag.
Also handwerklich so, hergestellt.
Genau. Tatsächlich sind Boilermen einen Hauch weniger, weil da einfach ein anderes Preisgefüge gilt. Da gehen wir auch mal ein bisschen größer, aber im Lelieu versuchen wir schon viel kleiner.
Wenn du jetzt mal den privaten Menschen siehst, also ich persönlich, wenn ich jetzt zu Hause Gäste habe und ich biete ihnen Gin Tonic an, habe ich immer das Gefühl, ich blamiere mich, wenn ich nur einen einzigen Tonic habe und einen einzigen Gin. Muss ich da richtig so eine Batterie dann ins Regal stellen?
Das ist die Frage. Das ist die Frage deiner Haltung und deines Charakters. Kann Kerstin das aushalten, nur einen zu haben und sagen, es ist aber für mich der Beste, ich kann das erklären? Ich glaube, das ist die Frage, wie man es erklärt. Ich glaube mittlerweile, ich habe lustigerweise, es gibt in so einem sozialen Netzwerk, so ein komisches Gin-Forum, wo ganz viele Mitglieder sind. Und ich habe da mal aus Spaß gefragt vor kurzem, wie viele Flaschen man mittlerweile so zu Hause hat. Und das heißt, ich habe so, da haben so mehrere hundert Leute, haben so 30, bis zu 30.
Ehrlich?
Das ist so Wahnsinn. Und dann gab es auch welche, die haben so 100, 200,
okay, 300. Das sind aber echte
das
Freaks,
Nerds,
ne?
Das sind aber Gin-Nerds. 30 war so der Schwerpunkt. Und dann dachte ich so, wow. Okay. Also ist natürlich auch eine Community, wo es um Gin-Sammeln geht. So, ja.
Würdest du dann sagen, dass man jetzt wirklich Riesenunterschiede schmeckt zwischen den
verschiedenen Gins? Ja, das tut man schon. Wäre schade, sonst würden wir es ja, das ist ja dein und mein Job, also deiner schriftlich, meiner im Glas sozusagen, diese Unterschiede auch auszudrücken. Darum dreht sich ja unsere Welt. Deine und meine,
eure. Ja. Sagen wir mal, gucken wir mal eine Bar an. Was ist eigentlich für dich, was macht eine gute, tolle Bar aus?
Ähnlich wie beim guten Gin, das Geschmackssache natürlich. Ich finde tatsächlich, warum ich eine Bar aussuche, hat einfach sehr viel mit dem Anlass zu tun und natürlich mit dem, also was ist heute mal. Natürlich gibt es so eine Art Go-To-Bar, so eine Nachbarschaftsbar, die vielleicht einfach für einen so eine persönliche Präferenz hat. Es hat, glaube ich, ganz viel mit der Lage zu tun. Wo arbeite ich? Wo ist es einfach ganz, was ist mein Daily Business? Dann kann ich da mal vorbei. Ich glaube, dann gibt es so diese Bars, wo man mal hinfährt, weil man davon gehört hat, aber wenn es zu kompliziert ist, den Weg dahin. Also ich glaube, es hat einfach ganz viel mit praktischen Dingen oft zu tun, unterschwellig. Mir geht es natürlich, ich interessiere mich dafür, das heißt, ich würde gerne das Gefühl haben, es geht um gute Getränke, da wird sich auch sozusagen Mühe geben. Andererseits muss ich ganz klar sagen, das merke ich auch immer mehr, dass andere Dinge für mich in den Vordergrund immer wieder mehr treten. Mir geht es viel wichtiger darum, wen treffe ich da, mir geht es mehr um diese Dinge, die, finde ich, früher eine Bar auch viel mehr ausgemacht haben. Also dieses gesellschaftliche, so, was passiert da, wer ist der Barkeeper, was für Gespräche sind die in der Lage zu führen oder auch nicht, oder irgendwie habe ich einfach eine gute Zeit, weil tatsächlich arbeite ich viel, und wenn ich mal wirklich frei habe, dann will ich auch eine gute Zeit haben, will ich jetzt nicht Wissenschaft betreiben.
Das ist ein guter Punkt. In Zeiten von Parship, von Smartphones, sind die Barkeeper da jetzt immer noch so ein bisschen Postillon d'amour? Kann man bei euch sich kennenlernen, sich verlieben?
Ich bitte drum. Ich muss auch gestehen, ich werde es mein Leben nicht verstehen. Weder Tinder noch Parship, so würde ich im Leben niemanden kennenlernen. Das ist einfach das, da kannst du mich für abhaken. Das würde ich nicht machen. Also das, ich würde einfach in eine Bar gehen und ihr würdet, also ich finde das ganz komisch, Leute so kennenzulernen. Andererseits ist das, glaube ich, ganz okay, weil ich sehe es jeden Tag bei uns in der Bar. Also gerade wenn so Boilerman ist ja ein bisschen jüngeres Publikum. Ich glaube, da haben wir sehr viele Tinder-Dates am frühen Abend. Das sehen sowohl meine Barkeeper als auch ich. Und wir werden manchmal natürlich auch als Wingman so. Und die Damen versuchen immer, den Barkeeper so ein bisschen einzubinden. Und sag mal, wenn der doof ist, kannst du mir helfen?
Ehrlich?
Ja. Ach, cool. Also ich selber, der beim Boilerman ist das ein Thema, ja.
Das heißt, ihr bahnt das schon so ein bisschen an, das Kennenlernen?
Nein, aber wir bahnen hier gar nichts an. Aber es ist natürlich ein... Und das finde ich ja auch okay, also eine Bar ist ja, darum geht es ja in der Bar. Also ich finde, das hat mich immer an der Bar fasziniert, also ich liebe die Nacht und alles, was so dieser ganze Kulturkreis um Nachtleben, also das ist ja ein verrückter Beruf, wir sind ja, also wir geben jemand die letzte legale Droge in Portionen permanent, andererseits nervt es uns, wenn sie sozusagen natürlich wirkt, müssen wir auch, also es ist ja ein völlig absurder Beruf, unser Beruf ist ja, Leute zu berauschen, und mich reizt also, das finde ich, das ist das Charmante am Bar, also das finde ich das, was den Beruf ausmacht, dass es halt alles andere als Tagesgeschäft ist.
Die Gäste, hast du so Wunschgäste, welche sind dir da am liebsten und welche magst du gar nicht, was sind auch so No-Gos bei den Gästen?
Ach, Wunschgäste, weiß ich nicht, also wir haben ja tatsächlich im Lulio, obwohl man klingeln muss, haben wir so eine Philosophie, weil ich das über die Jahre gelernt habe, dass wir halt gar nicht selektieren, also ich habe über die Jahre auch für mich gelernt, dass so eine Anfangs hatte man vielleicht noch so das Gefühl, dass es besser ist, wenn man das selektieren würde. Und dann hat sich aber immer wieder herausgestellt, dass die man vielleicht so am Anfang denkt, oh mein Gott, dass die sich als sehr interessant einfach erweisen. Und ich glaube, also gute Gäste, ich mag einfach natürlich interessante Menschen. Ich mag natürlich sehr gern, also mir ist immer sehr wichtig, dass Leute sich in Anführungsstrichen benehmen können. Das heißt, man muss nicht langweilig sein, aber ich finde, sobald man anfängt, so die anderen Gäste zu nerven, wird es meist für mich ein bisschen stressig. Dann freue ich mich, wenn wir das so, dass unser Bewirtungsvertrag vorzeitig lösen können. Klar, es gibt so ganz viele, also eine Bar bringt ja, wir reden ja über Begehrlichkeiten. Eine Bar ist ja ganz viel, es geht ja um ganz viel so, gerade am Wochenende, so dieses, komme ich rein, kann ich angeben, also es gibt ja ganz viele Sachen, die nichts mit Genuss zu tun haben. Und da entwickeln sich natürlich anstrengende Charakterzüge.
Welche Leute würdest du denn abweisen an der Tür?
Du weißt das, ne?
Nee.
Du lachst so. Nee. Weil ich mal gesagt habe, mit kurzen Hosen kommst du nicht ins Lilio.
Das hätte ich jetzt gefragt, was man sich anziehen soll. Aber nee.
Also erstmal gar nicht. Ich finde, in der Bar, man kann ganz viel über Psychologie steuern. Das heißt, was wir zum Beispiel nicht machen, wir machen keine Gruppen. Du sagst, wir sind mit 10, 15 Leuten, die nehmen wir nicht an. Warum nehmen wir die nicht an? Weil das den Raum verändert. Wenn du 30, 40 Plätze hast und jemand ist vielleicht auch, wie gesagt, zum späteren Zeitpunkt des Abends ein bisschen angeheitert, mit 15, 20 Leuten in diesen 40, die dominieren den Raum, die glauben, das ist ihr eigener, die machen eine eigene Party, ob du willst oder nicht. Das kann man steuern, ist zwar eine wirtschaftliche Frage, das heißt, ich werde weniger Umsatz machen erstmal, bis ich genug Zweier-, Vierer-Gruppen gefunden habe, die trotzdem jedes Wochenende kommen. Und dann ist die Stimmung besser. Also ich glaube, man kann da im Vorfeld als Unternehmer ganz viele kleinteilige Entscheidungen fällen, um sowas zu steuern. Ich finde aber, an der Tür selber sind wir relativ großzügig. Da geht es tatsächlich einmal um Physik. Laden ist voll. Mehr geht nicht. Und dann gibt es natürlich, also wie gesagt, unser Vergnügen ist ja, die Leute ganz langsam dem Rausch zuzuführen. Wenn das schon jemand anders an dem Tag gemacht hat, dann habe ich da nicht mehr so viel Interesse dran. Nein, also betrunken ist immer schwierig. Also wenn jemand einfach schon, wo man merkt, du, heute ist gut. Das war doch ein schöner Abend anscheinend. Lass doch einfach gut sein. Ein Tipp für mich an alle Gäste, mal ausprobieren. Wenn man der Meinung ist, noch einen Drink zu nehmen, ich würde mal die weise Barkeeper-Empfehlung aussprechen, es nicht zu tun. Weil meistens hat sich herausgestellt, dass dieser eine...
Der eine ist zu viel.
Das war dann, entweder gab es Streit, es gab Stress, man hat sich dumm benommen, irgendwas ist passiert. Einfach mal einen Drink früher nach Hause gehen, das rettet gesellschaftliches Ansehen.
Meine Empfehlung. Hm, alles klar. Wenn man jetzt einsamer Single ist, würdest du empfehlen, in die Bar zu gehen? Ist das ein guter Ort, um sich kennenzulernen?
Da fehlt noch ein beschreibendes Adjektiv. Ist es ein gieriger einsamer Single? Ist es ein entspannter einsamer Single? Ich weiß es nicht. Also klar, wenn man Leute kennenlernen will, sollte man unter Leute gehen. Das ist ein und ich bin ja ein großer Freund von realen Kontakten. Also sollte man das machen. Wenn man andererseits sehr schüchtern ist, ist das vielleicht in der Bar falsch aufgehoben, weil das bringt da eh nicht weiter. Weiß ich nicht. Also ich kann das. Also ich habe tatsächlich das ist eine der großen Sachen, die so ein bisschen schade ist. Ich habe das früher sehr, sehr gern gemacht. Ich gehe sehr gern alleine trinken. Und das, was jetzt schade ist, dass einen so viele aus der Branche kennen, ich kann das nicht mehr. Jetzt gibt es immer ein Gespräch.
Du wirst überall erkannt.
Ja, man, erzähl doch mal, was hältst du davon und so. Das interessiert mich gar nicht. Ich möchte einfach in Ruhe alleine trinken. Ich liebe das. Ich liebe alleine trinken und so gucken, wen man so trifft und wen man so was für Gespräche oder auch nicht. Ich finde, alleine trinken gehen, finde ich mördermäßig toll. Das ist eine meiner, aber es ist schwierig auszuleben, wenn dann alle kennen in der Bar. Ist doof. Ist doof.
Gehst du selber oft in Bars?
Ja. Ja. Ich finde nach wie vor, deswegen bin ich auch gerne Barkeeper geworden, weil ich finde, es ist natürlich die interessanteste Form der Gastronomie. Also man muss dazu verstehen, zu der Zeit, wo ich gearbeitet habe, da waren Köche noch Menschen, die haben Pfannen geworfen und konnten nicht sprechen. Ich übertreibe ein bisschen natürlich, um ein Bild zu malen. Also es hieß, früher hatte ich die Wahl, ich habe im Restaurant, der Kellner, als Kellner hast du ja die Aufgabe, kurz am Gast zu stehen. Stell dir vor, ein Kellner würde einfach die ganze Zeit neben dir stehen. Das wäre komisch. Dann würdest du sagen, können Sie mal bitte gehen, wir wollen uns hier unterhalten. Ein Koch, wie gesagt, in meiner Zeit waren die früher eingesperrt in ihren Küchen.
Ja.
Und ich finde einfach, an der Bar ist die schönste Art, sich sozusagen, da gibt es so tolle Momente und deswegen, ich gehe gerne in Bars. Ja. Ich gehe gerne tatsächlich nicht so in Hamburg, weil ich hier viel arbeite, aber mehr im Ausland.
Ich muss noch ein bisschen persönlich fragen, weil ich fand es witzig, heute Morgen hast du mir eine Mail geschickt um 7.25 Uhr. Ja. Ich denke mal, du kommst auch spät ins Bett.
Das stimmt.
Brauchst du so wenig Schlaf wie Napoleon, so 4 Stunden?
Tatsächlich habe ich heute, ich schlafe meist 4 bis 5 Stunden, ja. Also 4 ist richtig doof. Also unter 5 ist, nervt mich so. Über 5 ist nicht so oft. Heute war sogar mehr, aber ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr, manchmal um 5 Uhr auf, je nachdem, welche vorher noch E-Mails machen will. Da muss ich noch ein bisschen eine Stunde eher, sonst wegen, weil ich drei Kinder habe und dann steht man meistens mit auf. Nicht immer. Meine Frau ist sehr gnädig mit mir, die ist toll. Also so Donnerstag, Freitag schlafe ich meistens auch so ein bisschen länger. So.
Aber es ist schon ein bisschen belastend, wenn man in dem Bereich arbeitet und eine Beziehung hat, oder nicht?
Weiß ich nicht. Finde ich nicht. Ja. Finde ich nicht. Muss man halt ein bisschen sortieren, muss man aber sowieso. Ich glaube, das Leben an und für sich ist belastend, wenn man sieht, also das ist ja tatsächlich das Schöne an der Bar, wir sehen ja so viele Leute scheitern in Beziehungen, das findet ja alles bei uns statt, die lernen sich kennen, die feiern sich, die trennen sich wieder,
Stimmt. Findet
alles an der Bar statt und man kann sehr viel über das Leben so sammeln, was in Beziehungen schief geht, deswegen weiß man vielleicht, wo man ein bisschen drauf aufpassen sollte.
Jetzt haben wir noch ein ganz bisschen Zeit, um einen Punkt anzusprechen, den ich auch interessant fand im Vorgespräch, dass dein Boilerman mal schlechtes Geschäft hatte. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das kam und was vielleicht so das Problem in der Branche ist?
Ja, ich glaube, Boilerman war speziell. Also ich habe darüber geschrieben, dass im letzten Jahr hat der Boilerman 12% Umsatzrückgang gehabt. Das stimmt. 75.000 oder was, glaube ich, weniger Umsatz. Und tatsächlich sind wir dabei, das natürlich sehr, sehr gerade auch anzugehen und haben da schon viele Dinge geändert. Und ich finde ganz interessant, ich glaube, der Hauptgrund, warum das weniger wurde, ist, dass wir da haben rauchen lassen. Und zwar an zweierlei Gründen. Ja. Wir haben immer mehr Probleme bekommen, Personal zu finden, weil die Leute natürlich gesagt haben, möchte ich nicht mehr. Das, also so 8 Stunden, nee, im Rauch, danke. Und man hat auch wirklich gemerkt, dass Gäste auch gesagt haben, nee, es geht mir selber auch so, ich konnte es nicht mehr ertragen. Und dann haben wir zum Anfang des Jahres zum Beispiel jetzt das Rauchen abgeschafft und tatsächlich fühlt sich das Lokal stetig. Also ich glaube, es war eine gute Entscheidung und wir haben jetzt wieder einfach auch das Personal aufgestockt, weil wir wieder mehr Leute finden und haben dadurch auch einen besseren Service. Und kamen, glaube ich, viele Sachen zusammen. Aber wenn du mich fragst, wobei ich sehr gerne, wie gesagt, so eine kleine Zigarre ab und zu, verstehe ich auch nochmal, aber ich glaube, das mit dem Rauchen ist, ich kann das auch, das ist eine der großen Sachen, die ich in Berlin nicht mag, wenn man da trinken geht, weil da überall geraucht wird. Ich kann es nicht mehr ertragen. Mich langweilt, also ich finde es so, möchte ich
nicht mehr. Alles klar. Ja. Abschließend magst du vielleicht ein bisschen Kaffeesatz lesen, was sind so tolle Drinks, die in Zukunft auf uns zukommen? Tall and Drinks. Tolle Cocktails, keine Ahnung. Nein, was kommt nach dem Gin Tonic?
Jetzt weiß ich ja nicht, aber so Trends ist auch natürlich schwierig. Ich glaube, also grundsätzlich glaube ich, eine gute Bar sollte natürlich gar keine Trends machen, sondern die sollten einfach ihr Ding machen, worauf die Lust haben, wofür die stehen, was ihr Thema ist.
So wie Tequila im Chuck Club zum Beispiel.
Super, ja, super. Eindeutig.
So Konzept.
Ist egal, ob es jetzt ein Trend wird oder nicht, durchziehen. Oder wenn man Aperitivo-Bar ist, sollte man vielleicht bei Wermut oder so. Also das finde ich ja viel wichtiger, anstatt irgendwelchen Trends hinterher zu hecheln. Ich glaube, es gibt so 2-3 ganz interessante Trends, die auf jeden Fall in der Barwelt, glaube ich, stattfinden werden. Bei zwei mache ich mir ein bisschen Sorgen. Die eine finde ich ganz gut. Du guckst gerade
richtig. Ja, welche?
Ich sage erstmal die gut ist. Ich glaube, dass es immer mehr in den Bereich biologisch geht. Das ist, glaube ich, ein interessanter Trend, dass die Leute sehr viel Wert legen. Das fängt bei Spirituosen an. Wie sind die hergestellt? Was sind die? Also, da geht es um diese ganze Bewegung. Ne? Was war gerade gesagt, es gibt so vielen tollen Rum. Ja, aber es gibt fast keinen, wo kein Glycerin drin ist. Das ist ein bisschen übertrieben. Stimmt nicht, bitte nehme ich zurück. Es gibt einfach sehr viel, wo noch ganz viel zugefügt wird. Und ich glaube, dass die Leute sehr genauer werden, dass die Klassifizierung besser werden muss, dass ganz viel sowas wie Kolorieren, Zuckern und sowas alles weg muss und dass ein Siegel drauf muss. Und das ist gut. Dann finde ich schwierig, alkoholfreie Spirituosen ist so ein Trend, wo ich ausrasten könnte, alkoholfreier Gin, also ich hasse es. Also es ist einfach, das ist die Kaisers neuen Kleider, da werden Leute bis zur Unkenntlichkeit veräppelt und da werden Preise aufgerufen, die irgendwie absurd sind mit so hanebüchenden Methoden, die immer noch so ein bisschen heimlich sind, wo man einfach, was für ein Quatsch, also es gibt, ich finde alkoholfreie Getränke super wichtig. Ich finde, es gibt ganz tolle Sachen wie Fermentation oder Kombucha, also ganz tolle Sachen, wie man mittlerweile alkoholfreie Sachen machen kann. Finde ich, da wird ganz viel passieren. Das ist mega. Ich wünsche mir, dass diese ganzen alkoholfreien Spirituosen pleite gehen. Das kann ich nicht ab. Da werden Leute veräppelt, das mag ich nicht. Und dann gibt es, was ich so ein bisschen schwierig finde, andere Drogen werden legalisiert und denen fehlt die Kulturgeschichte. Es geht jetzt so um Marihuana und so. Das merkst du jetzt, das fängt an, in Spirituosen stattzufinden. Das ist so Gin mit Marihuana. Ich weiß nicht welchen, wahrscheinlich, aber jetzt geraten. Es gibt immer Gin mit irgendeinem Scheiß, das ist immer so, was Gin gerade hip ist. Und da bin ich sehr gespannt, wenn das wirklich sich ändert in immer mehr Ländern, wie sich so eine Barkultur verändert, wenn Leute sich anders berauschen und das legal ist. Das verändert, glaube ich, so. Das ist ein ganz anderes Mindset. Ich bin da nicht unbedingt froh drüber. Da weiß ich gar nicht, ob ich es gut finde. Ich finde es ganz sicher nicht gut im Moment. Ich bin halt ein großer Freund von Alkohol und finde das in Maßen immer sehr gut.
Ja.
Und, aber das sind, glaube ich, so 3 Sachen, wo ich sagen würde, da wird sich sehr viel verändern.
Alles klar. Magst du uns noch was mixen heute? Hast du was mitgebracht?
Ich kann dir was mixen. Soll ich dir? Also ich muss hier mal meine Eisbox öffnen.
Sesam, öffne dich. Hier öffnet sich eine Kiste.
Ich muss ein bisschen improvisieren. Also ich hätte einen Gin Tonic, aber das mache ich dir jetzt mal nicht, weil darüber haben wir schon geredet.
Ja.
Ich kann dir hier ein bisschen... So, hier ist Werkzeug. Hallo. Ich muss mal ein bisschen improvisieren. Ich habe keinen
Eisbox. Ja. Das ist der Boston Shaker, den du da hast. Ja, genau. Ein bisschen Eis.
Mit den Händen hat keiner gesehen hier. Kennst du das?
Nee, überhaupt nicht. Nie gesehen. Was ist das?
Das ist ein Megaprodukt. Darf ich sagen, weil ich mache es nicht selber. Ich bin da nicht mitfahren. Ich bin da in keiner Weise mitfahren.
Ist das ein Wermut oder?
Nee, tatsächlich ist das ein korsischer Aperitivwein, der eine alte Getränkegattung aufleben lässt. Eigentlich muss ich dich das pur probieren lassen. Da hast du ein Glas. Mach es mal auf. So.
So. Sieht so ein bisschen nach Wermut-Martini-mäßig aus.
Ja, es ist ja auch sehr ähnlich. Das ist kein Wermut, aber es ist so ähnlich.
Ja, schmeckt interessant.
Bisschen wie jetzt bin ich gespannt, was dir auffällt im Nachhinein.
Toll. Süßlich.
Es ist ein bisschen Zucker, ja.
Keine Ahnung.
Ich finde, es hat einen unglaublich interessanten Bittergeschmack.
Ja, so wie ein bisschen wie Karamell.
Und zwar bleibt der ganz bitter. Toll. Wie kriege ich das jetzt hier auf? dieser Gin ist versiegelt. Wir improvisieren hier beim Feinschmecker-Podcast. Wir kriegen alles hin. Und das, was du gerade getrunken hast, was ich da so super interessant finde, ist diese langanhaltende. Und ich finde, wenn du das getrunken hast, das habe ich bei ganz wenigen Produkten, dir schießt gleich so viel in den Mund, weil du so viel Hunger kriegst. Ich finde, das ist ein sehr gut. Also, welchen Restaurant würde ich sowas nur verkaufen, weil ich glaube, ich würde dann.
So süß-bitter komplex.
Dann wird es aber, ich finde, es wird die Appetit anregen und trotzdem so, ich finde es gut gemacht.
Was ist das jetzt? Sieht aus wie Gin.
Das ist Gin, ja.
Das ist Gin.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob wir hier einen Namen nennen sollen oder dürfen, deswegen.
Nee, lass mal.
Nee, deswegen mache ich das nicht. Das ist, glaube ich, das, worum es mittlerweile bei Gin gehen wird. Warte, ich mache ein bisschen.
Das Geräusch wollte ich haben heute.
Ich weiß nicht, ob das für den Audiotechniker neben uns ein Graus ist, der irgendwie sagt, was macht der?
Er schüttelt den Kopf.
Ja. Ich mache jetzt mal, ich mache das hier so. Tut mir leid, das mal trinke ich gleich. Wir müssen improvisieren.
Ja, ja, ja. Diese Eiswürfel kriegt man zu Hause auch hin, ne? Diese Größe, oder?
Das kann man auch.
Ja. Ah, sieht da gut aus.
Das ist ganz simpel wieder. Ich habe dir einfach nur zwei, drei simple Sachen mitgemacht. Das ist so eine Art Wet Martini. Geshaked, sprich einfach Gin mit einem Weinaperitif. Was ich sehr mag, ist halt dieses wirklich dem Wermut und dem Wein wieder mehr Platz geben im Martini, weil er einfach so ein bisschen, ne, man kann auch einen mehr trinken.
Stimmt.
Man muss nicht gleich nach dem dritten unter den Host oder so.
Genau.
Genau. Und ich glaube, das ist zum Beispiel das, worum es bei Gin mittlerweile wieder geht, was du merkst. Die großen, also ich bei diesen Gin-Sachen konsolidiert jetzt viel, weißt du? Die ganzen Großen haben jetzt ihre kleinen Perlen gefunden.
Ja.
Weiß ich nicht, wie heißen sie? Monkeys gekauft worden. Jinsul ist ein Jägermeister. Und alle sind so, jeder hat jetzt seine Großen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Du merkst einfach, die werden immer erfolgreicher. Und ich glaube, es geht darum, wie zum Beispiel bei diesem Gin, dass du einfach merkst, worum geht's bei Gin? Das ist ein Gin, der hat ganz viel Wacholder. Ich mag das. Oder einfach sagst, worum geht's bei Gin? Und wir sind zum Beispiel gerade am Ausräumen und so ein bisschen aufsortieren. Wir werden sicherlich 10, 15 Gin-Sorten behalten. Aber geht's wieder so ein bisschen zurück. Und wir nehmen da mal was anderes. Wir machen mehr Platz für Rum. Wodka, haben wir jetzt Wodka.
Ist ja von Thema. Super, you make my day. Vielen Dank, Jörg.
Ja, super.
Danke dir. Shake hands. Und danke für den tollen Trick.
Sehr gern, dankeschön.
Das war wieder eine Folge von der Feinschmecker Podcast, Deutschlands bestem kulinarischen Tischgespräch. Noch mehr spannende Themen findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Magazins. Jeden Monat neu und überall dort, wo es gute Zeitschriften gibt.